This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 19. März um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die süchtiger macht als jede Sportwette, Doppelpass und Air, hier beim Bermudafunk. So, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, würde ich mal sagen, eingeladen. Und zwar haben wir Markus Sotirianos vom Bündnis gegen Sportwetten Werbung. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hi und Gude in die Runde. Da komme ich her aus Darmstadt, da sagt man Gude. Aber ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich habe gehört, das ist die 250. Sendung, fühle mich doppelt geehrt. Danke für die Einladung.
Ja, sehr Markus, dann würde ich sagen, stell dich doch einfach mal erstmal unseren Hörern vor.
Ich bin Markus, ich war 10 Jahre lang Abteilungsleiter der Fan- und Förderabteilung von Darmstadt 98. Bin darüber auch bei Unsere Kurve aktiv, so wie euer Sören von Pro Waldhof. Deshalb kennen wir uns auch und darüber kam jetzt auch der Kontakt zustande.
Er hat uns auch dich empfohlen.
Ja, vielen Dank. Gute Sören. Genau, also darüber ist es entstanden und als Fanorganisation haben wir uns während der Corona-Phase auch unter anderem diesem Thema zugewendet, nämlich war ja die große Frage, was hat der Fußball falsch gemacht? Unter anderem macht er aus unserer Sicht falsch, dass er sich mit den falschen Sponsoren an einen Tisch setzt und daraus ist eben dieses Bündnis gegen Sportwettenwerbung gegründet worden, was ich dann eben mit begleite. Genau, vielleicht so viel erstmal. Ich kann auch ganz kurz privat was sagen. Ich wohne in Würzburg, bin da an der Musikhochschule tätig und also in einem ganz anderen Kontext, wobei ich finde, dass Musik und Sport ganz viel auch miteinander verbindet. Genau, aber so viel vielleicht erstmal zu mir. Mhm.
Genau, dann ich würde sagen, wir haben heute eine sehr interessante Sendung vor uns, aber vielleicht sollten wir erstmal einfach mal auf das Thema Sportwetten in Deutschland und EU eingehen. So ein bisschen, wie war das früher, wie wurde das heutige System legal, wie läuft es in anderen Ländern, vielleicht so einen kleinen Überblick erstmal zum Kennenlernen.
Okay, also Sportwetten gibt es in Deutschland eigentlich seit den 90er Jahren, werden die angeboten. Es gab private Anbieter, noch aus Zeiten der DDR sind die dann quasi auf ganz Deutschland irgendwie gewesen, aber es war all die Jahre nicht klar, ob das legal ist oder es gab dazu keine richtige rechtliche Rahmung. Wir haben Ende der 90er haben wir mit dem staatlichen Anbieter OZ die ersten so auch eben dann staatlichen Wetten und es gibt seitdem gibt es ein Ringen darum, was ist jetzt eigentlich legal, weil mit Sportwetten einfach auch Gefahren einhergehen. Sportwetten gehören zum Glücksspiel dazu. Genau, also es ist vielleicht zuerst mal der Grund in Deutschland. Und europaweit muss man vielleicht sagen, es ist einfach ein Flickenteppich. Glücksspiel war zum Teil staatlich. Irgendwann drängten die Privaten auf den Markt. Dann musste das irgendwie reguliert werden. Jedes Land macht eine andere Regulierungspolitik. Deshalb haben wir einfach einen sehr unterschiedlichen Zustand in den verschiedenen europäischen Ländern. Und in Deutschland ist die Situation nochmal besonders, weil nämlich Glücksspiel Ländersache ist. Und deshalb müssen sich die Länder einigen auf eine einheitliche Handhabe in Deutschland. Und das war in den letzten 20 Jahren immer ein Zankapfel gewesen, was vielleicht der eine oder die andere erinnert sich daran, dass es manchmal Werbespots gab, wo man bestimmte Angebote nur in Schleswig-Holstein nutzen durfte. Das ist jetzt seit 2021 zumindest vereinheitlicht worden, dass es für Deutschland eine einheitliche Regel gibt, die eben in diesem sogenannten Glücksspielstaatsvertrag geregelt wurde.
Also man kann sagen, diese privaten Sportwetten waren früher illegal oder in einer gewissen Grauzone. Dann war das sozusagen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Früher war es so geregelt, dass das der Staat sozusagen, ne, man kennt ja vielleicht noch OZ und so weiter.
Genau, also OZ war ein staatlicher Anbieter und ich kann nur ein bisschen aus der Geschichte erzählen, wenn ich soll. Also der staatliche Anbieter hat dann geworben, worauf dann die privaten Anbieter gesagt haben, naja, wenn der staatliche Anbieter so wirbt, dann möchten wir ja auch irgendwie einen Teil an diesem Markt haben, dann müsste das doch eigentlich auch freigegeben werden. Da gibt es ein wegweisendes Urteil, wo eben den staatlichen Stellen gesagt worden ist, entweder schränkt ihr die Werbung ein, dann behaltet ihr euer Monopol oder wir öffnen jetzt den Markt und dann dürfen die anderen quasi auch. Und das war quasi so der allererste Knackpunkt, dass man erste Staatsverträge gemacht hat.
Also genau. Sozusagen der Staat hätte sagen können, wir schränken die Werbung ein und genau. Dann wären sozusagen Tipico, bwin und so weiter eigentlich weiterhin in dieser Illegalität oder in dieser rechtlichen
Kontrolle. Dann wäre das ein staatliches Monopol geblieben. Genau. Und dann gab es noch EU-Gesetze oder EU-Rechtsprechung dazu, die dann wieder neue Dynamiken entwickelt haben und so weiter. Ihr könnt es auf unserer Website nachlesen, da gibt es viele Informationen, www.bgsww.de. Da gibt es so einen historischen Abriss, da kann man sich das alles auch nochmal angucken.
Ich würde mal sagen, gebt Bündnis gegen Sportwetten bei Google ein. Dann.
Genau,
Bündnis gegen
Sportwettenwerbung, genau. Genau, was diese Firmen, die da entstanden sind, die erst aus dieser Grauzone herausgekommen sind jetzt, was sind das denn für Firmen?
Glücksspielunternehmen. Zum Teil tatsächlich reine Sportwettunternehmen, aber zum Teil eben auch mit Online-Casinos mit dabei. es ist, das Geschäftsmodell ist, Glücksspiel anzubieten. Und wie wir alle wissen, wenn ich mir die großen Spielbanken irgendwie weltweit angucke, dann machen die das nicht aus Nächstenliebe und aus Freigebigkeit, weil sie irgendwie den Leuten einen schönen Abend machen wollen und die ganz toll unterhalten, sondern es geht ganz knallhart ums Geld. Und am Ende gewinnt, das wissen wir ja, gewinnt immer die Bank. Und insofern ist das ein Geschäftsmodell, Leute dazu zu bringen, je mehr Leute spielen, desto besser ist es für meine Marge. Je höher die Einsätze sind, desto höher ist auch für den Anbieter potenziell der Gewinn, weil es einfach ein Algorithmus ist. Der Algorithmus, der ist entsprechend so strukturiert, dass am Ende das auch passt. Auch diese ganzen Quoten, die wir immer sehen, die sind ja so gemacht, dass das Risiko minimiert ist für die Anbieter.
Und die Firmen sind oftmals in Steuerparadiesen, in Malta zum Beispiel ansässig, um dann auch noch Steuereinnahmen zu sparen, wenn ich das so richtig mich informiert habe.
Ne? Ja, mittlerweile in Deutschland müssen sie Lizenzen haben, sind dann registriert und bezahlen dann auch entsprechend Glücksspielsteuer hier in Deutschland. Das gehört auch dazu, dass natürlich, wenn ich mich registriere und da lizenziert bin, da auch bestimmten Regelungen unterwerfen muss. Gleichwohl ist es aber so, dass sehr viele der Sportwettanbieter, wir haben knapp über 30 legalisiert hier in Deutschland, dass die gegen die Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags auch zum Teil vorgehen, weil eben nicht alle Regelungen, die da drin stehen, gut für die Branche sind.
Mhm. Zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es eine Limitierung pro Monat auf 1.000 Euro, die man im Einzelfall auch unterlaufen kann, aber unsere Recherchen haben gezeigt, dass das nicht immer eingehalten wird.
Entschuldigung, ganz kurz dazu. Heißt es bei einem Wettanbieter 1.000 oder generell 1.000?
Generell. Du müsstest quasi so ein Spielkonto haben und müsste abgefragt werden, wie viel hast du denn schon eingezahlt? Und das müsste nachgehalten werden. Jetzt kann man natürlich sagen, 1.000 Euro. Hört sich jetzt, wenn es da um ganz große Milliardenbeträge geht, hört sich das nach nicht so wahnsinnig viel an. Für die Anbieter ist das natürlich dann auch genau der Hemmschuh, weil die eben sagen, das ist jetzt da nicht so eine große Marge, die wir da machen. Aber wenn ich euch mal frage, wer von euch hat 1.000 Euro im Monat, um das quasi da zu investieren, oder auch, sagen wir mal, für irgendein anderes Hobby, was vielleicht dann nicht nur so ist, sondern nein, das sind die wenigsten Leute. Und wenn wir wissen, dass ein Großteil der Menschen, die tatsächlich auch eine Suchtthematik entwickeln, aus einer sozialen Schicht kommen, die eben nicht über so große Gelder verfügen, ist das eigentlich kein echter Schutz. Und wenn wir sagen, auch dieser Glücksspielstaatsvertrag ist dafür da, um Spielerschutz und Jugendschutz zu gewährleisten, dann ist das also ja eine Hürde, über die halt stark diskutiert wird.
Das heißt, ein Wetter kann 1.000 Euro im Monat einsetzen, aber theoretisch könnte er vielleicht irgendwie ein Zweitkonto eröffnen oder mit einem anderen Bankkonto oder wie auch immer. Oder
diese Regelung mit 1.000 Euro lässt sich doch theoretisch.
Ja, machen wir weiter.
Genau. Eigentlich eine Online-Prüfung. Theoretisch kann man sagen, okay, ich habe 2.000 Euro verzockt online, habe kein Einzahlungslimit, kann ja nicht mehr einzahlen. Da könnte ich theoretisch in eine Filiale gehen oder Staat und sagen, ey, okay, hier verballere ich aber die Überwachungsmöglichkeiten.
Also. Genau. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, dass man zum Beispiel terrestrisch dann auch mal die Situation hat, dass so eine Abfrage gar nicht gemacht wird. Wir hatten auch schon Leute, die sich haben sperren lassen in der Sperrdatei. Es gibt so eine Sperrdatei, die dann trotzdem in so eine Bude rein sind und dann gar nicht getestet worden sind, ob die überhaupt spielen dürfen. Also
sind die Filialen dazu dann angeleitet, jeden dann zu überprüfen, oder kann er da einfach reinspazieren, unabhängig von deiner, sag mal, Online-Historie oder genau von diesem Einzahlungslimit?
Naja, auch in den terrestrischen Laden darfst du ja erst ab 18 rein. Das heißt, da muss es eine Altersüberprüfung geben. Mit dieser Altersüberprüfung müsste eigentlich auch standardmäßig eine Überprüfung, ob ich überhaupt spielen darf, stattfinden. Ne? Und wenn es nicht stattfindet, dann kriegen wir genau dieses Problem. Also die Regelungen im Glücksspielstaatsvertrag sind zum Teil tatsächlich gut für den Spielerschutz oder zumindest hilfreich. Aber sie müssten halt nachgehalten werden und auch kontrolliert werden. Und ich meine, wir wissen das als Fußballfans, Kontrolle gegenüber Fans findet sehr intensiv statt. Und dann fragt man sich manchmal, warum dann Kontrolle bei solchen Dingen dann nicht so stattfindet.
Ja, okay. Die Freiheit des Marktes. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal einen Punkt weiter. Wir sind jetzt, haben so ein bisschen über die Vergangenheit und die heutigen oder die Geschichte der Sportwetten und dann jetzt die Firmen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie funktionieren denn eigentlich Sportwetten? Auf was kann man denn eigentlich wetten? Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Vielleicht da noch mal kurz, dass wir darauf eingehen.
Also wer noch das alte Odds-System kennt, der weiß, da gibt es irgendwie Quoten und ich kann auf einen Spielausgang wetten. Das ist, sage ich mal, auch im Moment noch der, also eine der Möglichkeiten, dass ich einfach auf einen Spielausgang wette, vielleicht auch mit einem Handicap. Handicap bedeutet, dass ich dann eben sage, der eine Verein, der schießt halt irgendwie zwei Tore und gewinnt mit zwei Toren, statt eben nur das Spiel zu gewinnen.
Also wenn Bayern gegen, was weiß ich,
Darmstadt spielt, zum Beispiel.
Bayern gegen Darmstadt spielt, kriegt Bayern Handicap 2, dann haben die virtuell sozusagen, liegen die 0-2 zurück und müssen 4 Tore schießen.
Genau, oder 3 halt dann, um entsprechend zu gewinnen. Ja. Das Gefährliche oder das, was ein hohes Suchtpotenzial mit sich bringt, ist insbesondere die Live-Wette. Weil wenn ein Spiel live stattfindet und die reale Spieldynamik damit eingepreist wird, jetzt, wer sich ans letzte Wochenende Bundesliga erinnert, Darmstadt hat tatsächlich in der 28. Minute das 1-0 gegen Bayern geschossen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass sich da ein bisschen was an den Quoten ändert. Und wer das 90 Minuten lang verfolgt, der ist dann natürlich auch voll im Film drin. Und ne, da ändert sich das, wann muss ich das irgendwie so machen? Es gab vorher, das ist glaube ich mittlerweile nicht mehr erlaubt, auch die sogenannte Cash-Out-Funktion, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Wette abbrechen konnte. Also wenn jetzt Darmstadt 1-0 führt und ich auf Darmstadt gesetzt habe, dann kann ich dem Sportwettanbieter die Wette jetzt wieder zurückverkaufen und habe da wahrscheinlich eine bessere Quote. Und dieses Spiel um die Quoten, das hat einen sehr hohen Triggerfaktor. Es gab auch die Möglichkeit, auf den nächsten Freistoß, den nächsten Eckball, die nächste gelbe Karte zu wetten. Und das jetzt mal nur bezogen auf den Fußball. Bei anderen Sportarten kann ich auch noch auf alle möglichen anderen Sachen wetten. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, wenn ich zum Beispiel auf Tischtennis wette, da kann ich als besserer Spieler auch gern mal den ersten Satz verlieren. Und wenn das halt mein Kumpel weiß, gewinne ich das Spiel trotzdem. Aber ne, da sind auch Tür und Tor geöffnet für Spielmanipulation und das kann man eben nicht von der Hand weisen.
Genau, auf das Thema Spielmanipulation wollen wir auch noch eingehen, aber den ersten Teil dessen, was du eben erzählt hast, also mit diesen ganzen Möglichkeiten, mit dem Live-Wetten, das hört sich schon so an, als ob die Sportwettenanbieter quasi nichts unversucht lassen, das Maximale an Profit aus diesen Wettmöglichkeiten rauszuholen. Und es hört sich so an, dass gerade diejenigen, die da süchtig sind nach diesem Fieber halt auch noch live dabei zu sein, dass das eigentlich total schädlich sich anhört. Ne? Also
ja, man kann vielleicht auch sagen, habe ich in Vorbereitungen gelesen, dass es zum Beispiel keine Lottosucht gibt. Also man kann von Lottospielen eigentlich nicht so wirklich süchtig werden, weil es sozusagen eigentlich auch nur einmal oder zweimal die Woche ausgewählt wird. Aber man kann eben spielsüchtig werden. Vielleicht, ja?
Ja.
Oder auch, weniger.
Auch, ja, also eine Suchtdynamik ist auch immer abhängig davon, wie häufig ich diese Frequenz habe. Ne? Beim Lotto ist es einfach so, es gibt halt Lotto am Mittwoch, es gibt Lotto am Samstag und dann kann ich irgendwie Zahlen abgeben und so weiter. Es mag auch da Menschen geben, die das in einer unguten Form machen. Aber genau, also die große Gefahr, die eben davon ausgeht, ist, wenn ich eine hohe Verfügbarkeit habe und die auch quasi rund um die Uhr. Und bei den Sportwetten erleben wir das ja tatsächlich. Wenn ich auf so eine Sportwettanbieterseite gehe, dann kann ich tatsächlich 24/7 auf irgendwelche Sportereignisse wetten. Es gibt in Tschechien gibt's eine Tischtennisliga, die rund um die Uhr spielt. Also auch nachts, damit ich einfach da die ganze Zeit irgendwie wetten kann.
Kannst du, glaube ich, auch. Also wenn in Asien was stattfindet, ist es halt bei uns morgens, mittags. Also du hast so wirklich diese Verfügbarkeit. Und dass du inzwischen fast auf gar nichts mehr nicht wetten kannst, ja. Mehr oder weniger. Und dass das wahrscheinlich auch, oder was nicht nur wahrscheinlich, halt auch so gewollt ist, um, wie du gesagt hast, dieses dauernd verfügbar, halt den Kunden bei der Stange, Fieber etc.
Und ich glaube, die Dynamik, die halt entsteht, ist, ne, ich entscheide mich für eine Wette, dann platziere ich die, dann das macht ja was mit mir, das macht was mit meinem, ich bin irgendwie aufgeregt, ich bin nervös, wie wird das jetzt ausgehen, ne, geht meine Wette aus? Und dann passieren zwei Dinge, nämlich entweder ich gewinne die Wette oder ich verliere sie. Und wenn ich sie gewinne, dann erlebe ich ein Hochgefühl Und das möchte ich gerne wieder haben. Ne? Also ich erlebe mich, ne, ich habe es ja gewusst, ich bin voll super, ich habe es halt gecheckt, ne? Ich weiß es halt. Und wenn ich verliere, dann habe ich einen Verlust erlitten und dann will ich mir den Verlust ganz häufig zurückholen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen 10er verloren habe, ah ja gut, dann wette ich das nächste Mal auf 15 Euro und dann hole ich mir noch ein bisschen was zurück. Und damit beginnt eben so eine Spirale. Und es gibt Menschen, die eben darauf sehr stark ansprechen, die sind nicht irgendwie doof oder so irgendwas, sondern das ist... Das macht was mit einem. Ihr kennt vielleicht Thomas Melchior oder habt von ihm gehört. Das ist jemand, der eigentlich als Bankkaufmann in so eine Spielsucht gekommen ist, einfach deshalb, weil er gesagt hat, eine 1,1er-Quote, das sind 10%. Das sind 10%. Und wenn ich Bankkaufmann bin und täglich meinen Leuten irgendwie irgendwelche Finanzprodukte für 4% im Jahr verkaufe und mit einer quasi mit der leichtesten Wette, die ich irgendwie abschließen kann, mit der schlechtesten Quote innerhalb von einer Dreiviertelstunde irgendwie 10% an Marge macht, dann triggert das jemanden.
Genau, du bist ja jetzt schon auf das Thema genau vielleicht auch so die Auswirkungen auf die Betroffenen gekommen. Wie viele Menschen, weißt du das, gibt es da Zahlen, sind denn in Deutschland spielsüchtig?
Also es gibt gerade aktuelle neue Zahlen, das sind tatsächlich 1,3 Millionen Glücksspielsüchtige und mehrere Millionen, 2 bis 3 Millionen, die in der Nähe von der Sucht sind. Also es ist schon wirklich, wirklich 5% der Gesellschaft. Und wenn man sich dann eben noch überlegt, das sind die Leute, die wirklich betroffen sind und dass die Auswirkungen auf die sozialen Umfelder, also auf die Familien, auf Freunde und so weiter, ne? Und das Problem ist, man sieht Glücksspielsucht den Leuten nicht an. Also wenn ich Alkoholprobleme habe, dann habe ich vielleicht eine Fahne. Wenn ich irgendwie zu viel rauche, dann riecht man das. Oder ich habe vielleicht irgendwie noch gesundheitliche Auswirkungen, wenn ich irgendwie harte Drogen konsumiere oder so. Aber Glücksspielsucht, das sieht niemand. Und da passieren Dinge, wenn irgendwie die Sparschweine der Kinder geplündert, irgendwie das gemeinsame Konto. Und plötzlich, ne, reißt man dann auch weitere Leute mit rein, weswegen tatsächlich auch Glücksspielsucht die Suchtform ist, die mit zu den meisten Suiziden führt, prozentual gesehen. Und einfach, weil die Leute dann keinen Ausweg haben. Deshalb vielleicht hier schon der Appell, wenn ihr das merkt bei euch, irgendwie, dann sucht euch Hilfe. Also nicht nur bei euch selbst, sondern eben Leute im Umfeld habt, dass man eben weiß, wo kann ich mich hinwenden, wo gibt es hier in Mannheim vielleicht irgendwelche Stellen, die sich damit beschäftigen und die da Hilfe anbieten können.
Genau, es gibt ja auch eine kostenlose Telefon-Hotline. Wir werden das dann auch in die Shownotes und so weiter verpacken. Vielleicht noch, was mich noch zu den Menschen interessieren würde, gibt es denn, wer ist denn anfällig für Spielsucht? Und ja, gibt es da vielleicht irgendwie andere Auffälligkeiten noch?
Ja, genau, einfach mal zur Struktur der Spielsüchtigen. Genau, du hast gemeint, sind das aus verschiedenen sozialen Schichten, betrifft das primär eine, zwei sozialen Schichten, einfach mal, wie sich das aufteilt.
Also eine Sucht kann prinzipiell erstmal alle Leute treffen. Es gibt Studien, die zeigen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt bei Leuten, die fußballaffin sind, Leute, die männlich sind, Leute, die zum Teil einen Migrationshintergrund haben. Und das liegt daran, weil einfach diese terrestrischen Läden häufig so Treffpunkte sind von Communities. Und auch der Grund dafür ist, dass in eher, sag ich mal, sozialen Brennpunkten diese Läden sitzen. Die sitzen nicht so häufig im Villenviertel, sondern, also guckt euch die Stadt an, in der ihr wohnt, Mannheim jetzt zum Beispiel, überlegt, wo sind die Typico-Läden. So, und das ist das Milieu, in dem besonders viel passiert. Aber online, jeder hat so ein Handy und gerade, ne, wenn wir jetzt sagen, fußballaffine Menschen, Leute, die Fans sind, aber auch Leute, die selber spielen. Und großes Problem, gerade wenn wir in den Jugendbereich gucken, können ja mal eine Studie machen und mal beim Waldhof fragen, bei den Jugendmannschaften, die viele von denen schon die Tipico-App auf dem Handy haben. Aller Präventionsarbeit, die stattfindet, zum Trotz, weil es mittlerweile so ein Bild gibt, irgendwie Sportwette und Sport gehört irgendwie zusammen und so. Aber das ist halt nicht so. Also die Sportwette, die braucht den Sport, aber der Sport braucht die Sportwette nicht.
Genau, das heißt, wir kommen jetzt eigentlich zu dem Thema, das uns eigentlich am meisten auf dem Herzen liegt, nämlich das Thema Sportwettenwerbung. Denn jetzt haben wir ja bisher über die Sportwetten an sich geredet und du hast es sehr toll und ausführlich erklärt. dann stellt sich natürlich die Frage, wenn dieser Glücksspielbereich so schädlich ist und so viel Probleme verursacht, warum wird die Werbung nicht eingeschränkt, wie zum Beispiel Tabakwerbung? Welche Auswirkung hat denn die Sportwettenwerbung auf unsere Gesellschaft und welche Ziele aus Sicht der Sportwettenanbieter?
Also ich würde mal so anfangen. Von der Sportwettenwerbung profitieren sehr, sehr viele. Es profitieren die Vereine, es profitieren die Medien. Ne? Wenn ich eine große deutsche Sportzeitschrift aufschlage und dann mal gucke, wer da alles inseriert, da finde ich ganz viel Sportwettenanbieter. Und auch im Fernsehen, ne? Es gibt eigentlich keine Live-Übertragung mehr, wo nicht irgendwie das Fernsehbild mal klein geschaltet wird und dann einfach noch schnell so eine Sportwettwerbung kommt oder irgendeine Sendung wird präsentiert. Habe jetzt tatsächlich am Wochenende mal wieder Radio gehört, Radio, super Medium. Und einfach halt da am Ende, ne, schön die Konferenzschaltung. Und als die Spiele vorbei waren, kam der Jingle von einem Sportwettanbieter und das ist öffentlicher Rundfunk. Und also es ist tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber damit sind auch die Kollateralschäden in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und die werden immer so ein bisschen.
Und dann Teppich. Das heißt, und der zweite Teil meiner Frage war, was versprechen sich die Sportwettenanbieter von der Werbung, weil die kostet ja sehr viel Geld. Kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen?
Wir haben es ja eben schon gesagt, was steigert die Marge? Die Marge steigert mehr Leute, die wetten und gegebenenfalls höhere Wetten. So, und also ne, wir sind in einem Verdrängungswettbewerb. Es sind 36, glaube ich, Anbieter, also knapp über 30. Und die wollen natürlich für sich Werbung machen, also auf sich aufmerksam machen, auf ihr Angebot. Es wird dann immer argumentiert, ja, wir kanalisieren ja nur, also wir sind ja die Guten, wir sind ja die Lizenzierten und bei uns kriegt man auch wirklich das Geld zurück. Aber das Geschäftsmodell ist doch dasselbe. Und also bei den vermeintlich illegalen Anbietern, da kann es tatsächlich sein, dass ich mein Geld auch gar nicht ausgezahlt kriege, gleichwohl auch bei den Legalen die Hürden, Geld ausgezahlt zu kriegen, ziemlich hoch sind. Also ich kann problemlos von meinem PayPal-Konto Gelder einzahlen, aber wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne was ausgezahlt kriegen, dann muss ich das PayPal-Konto erstmal verifizieren und meinen Ausweis und so weiter. Also das sind so Dynamiken, wo man sich dann fragt, alles klar.
Okay, genau, du hast ja gerade so einen Punkt angesprochen, dieser in Anführungszeichen seriösen, legalen Wettanbieter, du hast das Stichwort genannt, dass man dann Geld danach auszahlen kann und seinen Gewinn etc. Was ich so ein bisschen mitbekommen habe in der vorbereitenden Sendung, dass ich auch von vielen Spielern gehört habe, die zum Beispiel regelmäßig Gewinn machen etc., dass die Sportanbieter oder Sportwettenanbieter diese eigentlich blockieren oder möglichst raus haben wollen, was natürlich volkswirtschaftlich oder aus der Sicht des Unternehmens Sinn macht. Ist es legal möglich oder?
Naja, man kann natürlich dann sagen, wir haben ein auffälliges Verhalten bei Ihnen entdeckt. Sie sind vielleicht irgendwie also Thomas Mechow erzählt es auch. Ne? Mhm. Also in dem Moment, wo er quasi ein System hatte, mit dem er tatsächlich irgendwie ein bisschen was gewonnen hat, ist er runtergedrosselt worden und als er viel Geld verloren hat, ist er zur Belohnung, hat er Tickets für die Premier League bekommen und durfte dahin fliegen. Okay. Und hat eine VIP-Betreuung bekommen und quasi am Tag drauf immer noch einen Bonus dazu. Das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, also ne, weil ich gerade von Kanalisierung gesprochen habe, es geht nicht um Kanalisierung in den legalen Markt, weil dann hätte ich quasi eine abgegrenzte Menge von Menschen, die spielen möchten und sage denen, da sind die legalen Anbieter. Sondern es geht natürlich darum, mehr Kunden zu gewinnen. Also wir sprechen hier von einer NeukundInnenakquise und deshalb haben wir auch die ganze Zeit irgendwie Neukundenboni. Also ihr seht, auf jeder Werbung steht irgendwie, komm zu uns und du kriegst irgendwie noch den Bonus irgendwie obendrauf. Wenn man sich dann die Regeln anguckt, dann dauert es auch, bis ich diesen Bonus kriege und so. Aber also das ist Neukundenakquise, es ist nicht wie im Glücksspielstaatsvertrag eine Kanalisierung da gefordert wird.
Und die Werbung erweckt den Eindruck, dass es sich hier um ein ganz legitimes, unproblematisches Geschäft handelt.
Und dass es auch noch zur Fankultur gehört, denn wenn wir uns die Spots angucken, dann wird da auch durchaus mal mit einer Pyrofackel gewedelt. Und ne, wenn wir überlegen, die Diskussion über Pyrofackeln, die machen wir jetzt mal besser nicht auf. aber ne, wir wissen, also da wird Fankultur vereinnahmt und auch der Blick auf den Fußball, finde ich, ändert sich ganz stark. Dadurch ein ganz simples Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt, gegen wen spielen wir nächstes Mal? Wir spielen in Bochum das nächste
Dortmund
Spiel.
Dortmund 2, wolltest du sagen.
Dortmund 2 wollte ich sagen. Genau, ihr spielt gegen Dortmund 2. Jetzt sagen wir mal, jemand von euch setzt auf den Waldhof und sagt, wir gewinnen 2-0. So, und jetzt schießt, wer ist gerade euer Stürmer? Moment, Terence Boyd, unser ehemaliger, genau, der Terence, der schießt in der 92. Minute, macht der Hammerbude in Winkel zum 3-0. Freut ihr euch dann? Also natürlich freue ich mich über das 3-0, aber im selben Moment ärgere ich mich, dass mein Schein gerade geplatzt ist.
Ja.
Und ich finde, das verändert die Wahrnehmung von dem Sport, weil was soll denn der Sport sein? Der Sport ist irgendwie unser gemeinschaftliches Erlebnis im Stadion, mit Freunden dahin gehen und so weiter. Da brauche ich doch nicht diesen Schein. Also, ne, und ja.
Ja, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe noch nie irgendwie eine Sportwette gemacht. Aber man wettet manchmal irgendwie so untereinander bei irgendwelchen Europameisterschaften. Und da habe ich mich dann schon dabei ertappt, dass ich mich ärgere, dass da noch ein Tor fällt, weil dann der Tipp futsch war. Und eigentlich sollte man den Sport so nicht erleben. Das stimmt schon.
Vielleicht ganz kurz dazu. Ja? Ich finde, das ist ja auch was anderes, wenn ich in der gemeinschaftlichen Tipprunde im Büro oder so irgendwas das mache. Ne? Und da geht es ja auch meistens darum, dann schmeißt irgendwie jeder ein paar Euro in die Kasse und am Ende geht man irgendwie davon schön essen. Oder irgendjemand, der dann der Obertipper ist, der kriegt dann irgendwie einen Pokal und dann wandert der bis zum nächsten Endturnier oder zur nächsten Saison, wandert der durch die Gegend. Auch gegen Tippen und so weiter ist ja erstmal nichts zu sagen. Das Problem ist tatsächlich, wenn ich massiv um Geld spiele, um auch Geld rauszuziehen und mich damit in eine Dynamik begebe. Ne? Auch, ne, wer jetzt sagt, ich alle paar Wochen setze ich mal einen Fünfer, weil ich halt Bock drauf habe und so weiter. Das ist ja alles fein. Ne? Aber das Problem ist, dass es Menschen gibt, die von dieser permanenten Werbung so zugeballert werden, dass sie sich in so eine Dynamik reinbegeben und dann auch denen zu sagen, ja, ihr seid zum Stück weit selbst schuld, ne? Passt halt besser auf, macht halt safer Gambling, gibt's ja auch diese Initiativen, ne? Man muss halt bewusst wetten. Wenn jemand süchtig ist, ist es schwierig. Ne, keine Ahnung, wenn jemand eine Alkoholproblematik entwickelt, dann sage ich doch auch nicht zu dem, dann trink halt nur jedes zweite Bier.
Was machen denn, machen Anbieter irgendwas gegen Spielsucht? Gibt's da was?
Es gibt sogenannte Sozialkonzepte, die mit einreichen müssen. Es gibt auch Dinge, die sich Präventionsmaßnahmen nennen, aber wenn man eben die unabhängigen Präventionsstellen fragt, dann geht es im Endeffekt natürlich darum, irgendwie das eigene Geschäftsmodell weiter am Leben zu halten. Wenn ich jetzt sage, nehmen wir irgendeinen Fastfood-Laden, der eine Fitnesskampagne macht. Das ist natürlich wunderbar, dass die eine Fitnesskampagne machen und das ist total super, aber im Endeffekt geht es halt trotzdem darum, dass ich Burger und Fritten verkaufen will.
Mhm.
Und so ist das auch so. Natürlich gehört das irgendwie dann zum guten Ton dazu, eine Präventionsarbeit zu machen und sicherlich sind da auch gute Dinge mit dabei, aber der Kern bleibt.
Mhm. Ändert im Endeffekt, wenn man es überspitzt formulieren sagen will, schneiden sich damit ins eigene Fleisch, weil das Ziel bleibt ja, möglichst viel Geld von den Kunden zu bekommen.
Das ist unser kapitalistisches System, sag ich mal. Ne? Das ist darauf ausgelegt. Und es gibt auch, bei diesen Firmen gibt es natürlich Investoren dahinter, die dann sich freuen, wenn sie entsprechend auch dann Renditen kriegen. Ne?
Also wir sind uns einig darüber, dass es sich um ein System handelt, also das Sportwettensystem, das eigentlich nicht beworben werden sollte, so dass es auch 14-Jährige jeden Tag sehen können. Jetzt gibt's bei uns beim Waldhof einen Trikotsponsor, Crazy Buzzer. Kannst du uns zu dem was erzählen, zu dieser Gauselmann-Gruppe oder Merkur-Gruppe ein bisschen was erzählen?
Also Gauselmann oder Merkur ist ein Glücksspielunternehmen, vor allem im Automatenbereich unterwegs, hat auch Spielhallen. Es gibt ein Stadion in Deutschland, was den Namen trägt, in Düsseldorf. Und ne, also weil
die, ich glaube, die kommen daher, gell?
Aus der Ecke, genau. Ja. Und also sind groß, sind quasi einer der größten Player sicherlich in Deutschland. Und sind mit dem Glücksspielstaatsvertrag dann auch in die Sportwetten eingestiegen, mit eben dann dem Unternehmen Crazy Buzzer. Es ist eines dieser in Konkurrenz stehenden Unternehmen, wie halt ganz viele andere, die wir jetzt vielleicht nicht aufzählen. Und sie suchen eine Sichtbarkeit, das ist ja klar. Und wenn Trikotbrüste frei sind, dann versucht man das, gerade bei Vereinen, die dann eben in finanziellen Nöten stecken. Und ja, also wir haben ja mehrere Vereine in Deutschland, eben auch mit der Hertha und mit Stuttgart, die einen Trikotsponsor, also einen wirklichen Brustsponsor haben. Genau.
Also die gehen schon so gezielt so Vereine an, was ich jetzt gelesen habe, ne? Die so ein bisschen in finanzieller Not sind. Ich glaube, Turbine Potsdam wurde auch unterstützt, die, glaube ich, kurz vor der Insolvenz gestanden haben, um dann so auch in den da reinzukommen.
Ja, also allgemein diese ganzen Firmen, also wir hatten in der dritten Liga hatten wir auch, oder haben wir, glaube ich, sogar noch, ich weiß jetzt leider nicht.
Was denn?
Aber es gab in der dritten Liga, gab es einen Ligasponsor mit Bwin.
Ja.
Also quasi, ja. So, und das heißt, auch da gibt es eine Sichtbarkeit quasi über die komplette Liga hinweg.
Und der DFB-Pokal, glaube ich, auch, gell?
Glaube ich auch, ja, genau.
Ja, du kannst eigentlich kein Fußballspiel mehr schauen ohne Glücksspielwerbung.
Interwetten ist Nationalmannschaft, Tipico ist DFL. Also seht ihr schon, ne? So, und dann gibt es noch eben die einzelnen Vereine, die dann nochmal mit den anderen Firmen einen Abschluss suchen. Es gab auch tatsächlich mit Borussia Mönchengladbach, die hat mit Unibet einen Abschluss und Unibet war nicht lizenziert und dann wurde das angemahnt, beklagt und quasi verfügt, dass die das im Stadion überhängen mussten. Und dann war die nicht zu sehen, weil eben der Anbieter illegal war. Das treibt zum Teil wirklich ziemlich absurde Blüten. Wir hatten bei Mainz 05 hatten wir einen chinesischen Glücksspielanbieter auf dem Ärmel drauf. Den konnte man in Deutschland gar nicht aufrufen. Also das war quasi nur eine internationale Sichtbarkeit. Und wenn man sich jetzt überlegt, was mit der ganzen Investoren-Thematik hätte, also was sich daraus noch hätte ergeben können. Man weiß, dass diese LED-Banden länderspezifisch bespielt werden können. CVC, die letzte verbliebene Firma, die im Bieterprozess war, hält 60% von Tipico. Und man kann sagen, der Fußball ist mittlerweile unterwandert von dieser Industrie. Und deshalb ist es auch sehr schwierig, da so einen Gegenpol dagegen zu setzen. Letzter Satz noch. Ich finde, wir beklagen uns immer über die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball. Ich finde, die Sportwette ist die Speerspitze der Kommerzialisierung, weil sie wirklich dieses Geld potenziell aus den Fans rausziehen will und dann in das System Fußball wieder zurückpumpt, aus Werbegründen, um natürlich wieder noch mehr rauszuziehen. Und ich sag mal, das ist echt perfide. Also, ja.
Genau, das ist perfide. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Turnaround schaffen. Wollen mal so ein bisschen auch schauen, was können wir denn eigentlich Positives unternehmen? Es geht um das Thema Verantwortung. Wer hat alles Verantwortung dafür, dass so etwas nicht passiert? Also ich rede über die Gesamtgesellschaft, die Politik, aber auch über die Vereine und uns alles als Fans und vielleicht Fandachorganisationen und so weiter. Also was können wir Positives tun? Was gibt es für Möglichkeiten, sich einzubringen?
Also prinzipiell erstmal wirklich über das Thema zu sprechen. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt. Darauf aufmerksam machen, sensibilisieren, zu wissen, wo es Hilfe gibt. Es gibt ein Hilfesystem, es gibt Landesstellen für Glücksspielsucht und ganz viele regionale einzelne Stellen vor Ort, wo man sich Hilfe holen kann. Einerseits, wenn es auch schon eben zu einem wirklichen Problem geworden ist. Andererseits aber auch, ja, wenn man vielleicht vermutet, dass jemand ein Problem haben könnte, da eben sich Unterstützung zu holen. Der Appell muss an die Vereine gehen, denn also als großer Verein, sage ich mal, von erster bis vierter Liga, haben wir einfach eine gesellschaftliche Verantwortung durch unsere Sichtbarkeit. Fußball ist ein Publikumssport und wird übertragen. Das ist anders als vielleicht andere Sportarten, die einfach mit viel, viel weniger Fans da sind. Ich bin tatsächlich vor ein paar Wochen von unserem Vereinspräsidenten gefragt worden in der Diskussion um Investoren und so weiter, warum wir denn diesen heile Weltfußball nicht einfach im Amateurfußball suchen. Und dann habe ich ihm gesagt, eine Typisierungsaktion für die deutsche Knochenmarkspenderdatei, die mache ich nicht mit einem kleinen regionalen Verein, der in der Kreisliga spielt, sondern dafür brauche ich dann in meinem Fall Darmstadt 98 oder Vorbild war da tatsächlich der Hamburger SV, der das auch gemacht hat, oder eben ganz viele andere Vereine, die ihre große Strahlkraft nutzen, Waldhof hat es auch gemacht, die ihre große Strahlkraft nutzen, um für ihre Region was gesellschaftlich Wertvolles, Verantwortliches zu tun. Und das ist die Aufgabe und die geht vielleicht manchmal im Wirtschaftsunternehmen, in diesem wirtschaftlichen Denken von so einem Fußballverein unter, aber das ist die Basis und deshalb ist auch sowas wie 50+1 wichtig, weil es genau diese Verankerung garantiert.
Vielleicht kurzer Einwand oder Nachfrage, genau, du sagst, der Dialog im Verein oder die Vereine dafür sind genau. Wie ist es? Stelle ich mir, hört sich in der Theorie ganz gut an. Praktisch, wir haben es auch in unserem Verein gesehen, genau, wir bekommen keinen Trikotsponsor, brauchen Geld und ja, entscheiden uns dann für einen Sportwettenanbieter. Genau, wie will man da jetzt argumentieren? Auf der einen Seite, okay, Sportwettenanbieter sind scheiße, genau, aber der Verein braucht das Geld. Also wie kann man beim Verein ansetzen oder die Diskussion erstmal führen, ey, kommt mal weg von dem Sportwettenanbieter, von diesen ganzen Sponsoren, die sich da tummeln. Also das stelle ich mir so in der Praxis schwierig vor.
Also der schönere Weg wäre natürlich, in so einem Fall sagen zu können, dann nehmt halt das zweitbeste Angebot, ne? Und dann sind es halt der Betrag weniger. Wenn das nicht geht, dann muss es eine ehrliche und eine vielleicht auch ähnlich aufwendige Präventionsarbeit geben und die nicht nur im Nachwuchsleistungszentrum stattfindet, sondern wirklich für die Gesamtheit der Fans auch eben diese Themen sichtbar macht. Im Prinzip wäre das auch der Appell an die Medien, weil wenn so viele Sportwettanbieter Werbespots geschaltet werden, dann müsste es eigentlich im gleichen Maße einen Spot geben, der auf die Gefahren hinweist. Also der dann eben vielleicht über die öffentliche Hand gefordert oder finanziert genau auf eine Suchtproblematik hinweist. Und dann wäre es zumindest gebalanced. Dann könnte man sagen, okay, da ist das Lifestyle-Produkt von mir aus, das vermeintliche Lifestyle-Produkt, aber da ist dann auch das Gegengewicht. Und dieses Gegengewicht, das gibt es nicht.
Genau.
Und das muss es geben.
Genau, also das gibt's, glaube ich, immer wieder Verein, aber vor allem bei der Werbung, genau, dann kommt ein 90-Sekunden-Spot, ja, wie du erwähnt hast, mit der Pyrofackel und Fanszene und Sportwetten, man suggeriert, das gehört alles zusammen und dann steht, glaube ich, in den letzten 2 Sekunden ganz klein geschrieben, okay, also genau, und genau, die Frage wäre, gibt solche Beispiele bei Vereinen schon, ich glaube, das ist schon beantwortet, eher nicht, dass dann ein Teil des Geldes oder so aktiv in diese Prävention gesetzt wird, also ist dir da was bekannt?
Es gibt Vereine, die dann auch tatsächlich gesagt haben, wir machen das nicht mehr, das war St. Pauli, hat dann allerdings 2 Wochen später eine Kooperation mit der Spielbank Hamburg bekannt gegeben, also sie haben sie haben den Sportwettanbieter, also da haben sie gesagt, das machen wir nicht mehr weiter, aber gut, da muss man halt gucken, inwieweit es
vom Regen in die Traufe,
so ein bisschen vom Regen in die Traufe ist, ne, genau. Ja, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es ist so, dass mein Verein im zweiten Halbjahr der vergangenen Saison auch einen Anbieter aus dem Online-Casino-Bereich hatte. Und den haben sie jetzt nicht mehr. So, mehr sage ich jetzt mal nicht, aber zumindest hat es da eine Entwicklung gegeben. Und also es geht, aber es ist schwierig und es ist auch eine harte Entscheidung, weil man einfach natürlich dann auf Gelder verzichtet. Aber ja, natürlich nach Corona sind die Vereine unter Druck. Zumindest ist das die Argumentation, dass man das Geld braucht. Wir haben auch aus Berlin, der verstorbene Kai Bernstein, hat das Anfang dieser Saison erklärt und hat gesagt, wir möchten gerne Werte propagieren, aber wir sind im Moment in einer so krassen Schieflage, dass wir diese Gelder brauchen, um überhaupt irgendwann mal in die Situation zu kommen. Was mich allerdings sehr traurig macht, ist, welche Message damit gesendet wird. Also A, die Vereine haben so krasse Misswirtschaft getrieben, dass ihnen wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Und die zweite traurige Nachricht ist, dass die Rettung dann aus der Branche kommen muss. Und das ist hart.
Ja, wir machen ja diese Sendung auch, um zu sensibilisieren für dieses Thema. Und wie du schon angedeutet hast, das war jetzt in deinem Fall möglich, da anscheinend so einen Sportwettenanbieter wieder loszuwerden. Also
Glücksspiel, es war Glücksspiel. Also Sportwetten haben wir noch nicht los.
Ja, okay.
Aber ein Glücksspielanbieter, also was ja die härteste Form, sage ich mal, wirklich der Sichtbarkeit
über genau. den Verein ist. Genau, wir haben auch Fragen von unseren Hörern. Einer zum Beispiel, der hat die Frage gestellt, wie genau, in was für einer Form geht ihr vom Bündnis gegen Sportwetten, gegen die Sportwettenwerbung vor? Was unternehmt ihr
alles? Genau, also die heißen tatsächlich Bündnis gegen Sportwettenwerbung.
Genau.
Das ist nochmal wichtig, weil ich glaube, dass es utopisch ist, Sportwetten generell irgendwie zu verbieten. Wir leben in einem liberalen Land. Insofern, ab einem bestimmten Alter muss man das selbst entscheiden können. Allerdings eben in einem regulierten Rahmen, der dann eben auch Menschen schützt, die da ein Problem haben. Aber was genau machen wir oder was können wir tun? Das Erste, was wir gemacht haben, ist uns zu vernetzen. Denn auch bei unserer Kurve haben wir gelernt, es geht nur gemeinsam. Wenn man sowas wie die Montagsspiele abschaffen will, dann kann man das nicht als Waldhof Mannheim alleine, sondern das kann man nur im Schulterschluss mit allen anderen Vereinen und mit Vernetzung und mit Aktionen im Stadion. Wenn man sowas wie einen Investor nicht haben will, dann geht es nicht alleine, sondern dann geht es nur, wenn alle halt Tennisbälle schmeißen. Und auch da einen Schulterschluss machen über alle Vereinsfarben hinweg. Das heißt, für dieses Thema war es uns erstmal wichtig, eine Vernetzung auch zum Hilfesystem, zur Wissenschaft, zu Rechtsberatung und so weiter herzustellen, weil nur aus dem Fußball raus zu sagen, wir wollen unseren Sport schützen, dann sagen irgendwie die Vereine, ja, ihr Romantiker, wir brauchen halt das Geld, hartes Business und so weiter. Außerdem ist es ja legal, also was wollt ihr denn? Und dann eben zu sagen, aber das Hilfesystem sagt und es gibt diese Studien und die Wissenschaft und so weiter, sich da zu vernetzen. Das war das Erste, was wir gemacht haben, einfach Expertise zu sammeln, das in Forderungen umzumünzen, einerseits den Glücksspielstaatsvertrag nochmal eben anzupassen und darauf zu achten, dass diese Dinge dann auch wirklich umgesetzt werden, eine Einschränkung herzukriegen, dass Sportwetten so behandelt werden, wie eben andere Suchtformen auch, wie normales Glücksspiel, wie andere Dinge, die ich erst ab 18 darf. Also ne, können Sie einfach vergleichen zum Tabak. Wir können es vergleichen mit dem Gang ins Rotlichtmilieu. Mhm. Also wenn ich hier durch die Stadt laufe und dann sind die ganzen terrestrischen Läden, die sind mit so Milchglas. Und das ist ja nicht ohne Grund, weil es eine Form ist, die problematisch ist und die Kinder nicht sehen sollten in dieser ganz, ganz glatten Art und Weise. Das heißt, das Nächste ist sensibilisieren und das Letzte ist dann auch noch Aktionen machen. Also ja, zum Beispiel, wir haben eine Zaunfahne gemalt, die durch die Stadien geht mit Bündnis gegen Sportwettenwerbung. Wir haben eine Demonstration gemacht vom Bundesrat, als die Innenministerkonferenz getagt hat, weil die eben zuständig ist für diesen Glücksspielstaatsvertrag.
Habt ihr da schon positive Resonanz bekommen?
Es gibt über die Medien gibt's ganz viele positive Resonanz. Also das muss man schon sagen. Die Werbung findet statt, aber wir haben in den letzten anderthalb Jahren haben wir ganz viel Presse bekommen und auch ganz viel positive Presse, die uns immer rückspiegelt, dass wir eigentlich das richtige Anliegen haben und dass es wichtig ist, eben der Branche was entgegenzusetzen, auch wenn wir das mit unseren kleinen, begrenzten, zum Teil ehrenamtlichen Mitteln machen gegen eine Milliardenindustrie, aber dass wir denen schon auch hart auf die Nerven gehen.
Denn es gibt ja auch andere Länder, in denen teilweise schon mehr gegen Sportwettenwerbung gemacht wird.
Weil eben die Strukturen da anders sind. Ne? Wie gesagt, in Deutschland haben wir Föderalismus und deshalb die Situation, dass sich die 16 Länder einigen müssen. Da sind die Regulierungen zum Teil einfach staatlich und können da leichter auch umgesetzt werden. In Spanien haben wir es, in Italien haben wir es auch so, dass eben Sportwettenwerbung eigentlich aus dem TV und auch aus dem Stadion raus ist. In den Niederlanden ist jetzt vor kurzem auch eingeführt worden, dass es quasi ungezielte Sportwettwerbung nicht geben darf. Das heißt also, wenn ich irgendwo mein Konto aufgemacht habe, dann kann ich immer noch eine E-Mail bekommen zur Werbung. Aber im öffentlichen Raum gibt es quasi keine Sportwettenwerbung mehr. In England gibt es eine Entwicklung, dass sich die Vereine verpflichtet haben, ab einer der nächsten Saisons nicht mehr auf der Trikotbrust.
Entschuldigung, in England gibt es auch, glaube ich, so eine Organisation von Opfern, von Angehörigen von Suizidfällen aus Spielsucht heraus. Kannst du uns da sowas zu erzählen?
Genau, die heißt Gambling with Lives. Das ist eben, wie du es gesagt hast, eine Organisation aus Hinterbliebenen, die auf auf eben die tatsächlich realen Auswirkungen von dieser Glücksspiel.
Sollen etwa 400 Tote sein jedes
sind
Jahr.
Also es sind hunderte Menschen, die Suizid begehen in England. Und eine ähnliche Zahl wird es sicherlich auch in Deutschland geben. Wie gesagt, wir haben vorhin ja das schon erwähnt, dass es prozentual Glücksspielsucht einfach die häufigsten nicht erkannte und eben dann in Suizid führende Form der Sucht ist. Ja.
Was würdest du dann sozusagen, wenn du jetzt ein Gesetz schreiben würdest, was sind denn dann vielleicht so eure Hauptforderungen? Ich weiß nicht, ob ihr drei Hauptforderungen oder was wäre denn für dich erstmal, du hast ja gesagt, Sportwetten an für sich kann man jetzt nicht verdrängen, aber was wäre dir denn wichtig?
Also tatsächlich die entsprechende Einschränkung, dass es gleichrangig behandelt wird wie Werbung für Automatenspiele. Mhm. Im Endeffekt, also ne, so wie die Regelung im Moment ist, müsste man eigentlich sagen, wenn für ein Suchtmittel geworben wird, was ich erst ab 18 konsumieren darf und ich das im Stadion sehe, dann dürfen da keine Kinder hin. Also dürfen ins Stadion unter 18 dürfte ich nicht rein. Das ist natürlich Käse. Ne? Also wir wollen natürlich, dass Kinder und Jugendliche ins Stadion gehen dürfen. Also muss die Sportwettenwerbung raus, definitiv, aus den Stadien. Das ist das Erste. Also wirklich das so weit einschränken, wie es geht. Das Zweite wäre, das Hilfesystem so finanziell unterstützen, dass es seine Arbeit gut machen kann. Wenn ich mir überlege, dass die Landesstelle in Nordrhein-Westfalen, die zuständig ist für 17 Millionen Menschen, ungefähr über genau denselben, über dieselben Mittel verfügt, wie Oliver Kahn von Tipico für seine Werbung bekommen hat.
Was hat Oliver Kahn bekommen?
Ungefähr 1 Million, bisschen mehr, 1,3 Millionen. Dann ist das nicht ausbalanciert. Ne? Also das Hilfesystem knapst genauso wie viele Stellen unseres Gesundheitssystems insgesamt an einfach Unterfinanzierung. Das auszubalancieren, das wäre vielleicht so der zweite Wunsch. Dritten Wunsch muss ich mir noch überlegen.
Also Werbeverbot sozusagen und das Hilfesystem.
Ja, ja, vielleicht einfach tatsächlich, dass auch einfach alle Beteiligten in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gewahr werden und ja, einfach ist eine Einschränkung dieses ganzen Business gibt.
Also vor allem ein Appell an die Politik, aber auch an die Vereine.
Ja.
Gibt es denn, kann man so ein bisschen das auch Parteien, welche Partei ist denn zum Beispiel eher für Sportwetten? Gibt es da irgendwie
Werbung?
Für Sportwetten Werbung? Also, und gibt es da so ein bisschen so Unterschiede, kann man das sagen?
Das ist ein bisschen schwierig, weil parteipolitische Spektren und so weiter, das ist ja auch immer, sage ich mal, personenabhängig. In der Geschichte hat sich gezeigt, dass insbesondere Parteien, die sich Liberalität auf die Fahne geschrieben haben, dass sie mitbeteiligt waren an eben liberaleren Ansätzen. Es ist auch so, dass gerade in
liberalere Ansätze heißt, sie haben zugelassen, dass Sportwettenwerbung stattfindet.
Genau. Es ist auch so, dass in einigen Ländern mit im Moment schwarzer Regierung eher eine liberalere Tendenz zu sehen ist. Wir wissen vom Bremer Innensenator, dass er sich ganz stark quasi gegen Sportwetten Werbung und überhaupt Glücksspiel und so weiter stellt, ist dann noch relativ alleine auf weiter Flur.
Der hat ein SPD-Parteibuch.
Aber da ist Bremen so das Bundesland, was da im Moment am sichtbarsten auftritt und eine Gegenposition vertritt. So kann man das vielleicht sagen. Es ist auch so, einzelne Politiker aus dem Bundestag unterstützen uns im Bündnis, sind zwei Politiker mit dabei, mit Philipp Krämer und mit Linda Heidmann, die sind von den Grünen. Der Bundestag ist leider nicht zuständig, der kann es allerdings natürlich immer wieder benennen. Auch der Beauftragte der Bundesregierung für Drogen- und Suchtfragen ist der Burkhard Blinert, der jetzt auch bezüglich der Cannabis-Legalisierung immer wieder in den Medien auftaucht. Der hat ein SPD-Parteibuch und ist unser Schirmherr von diesem Bündnis gegen Sportwettenwerbung und unterstützt uns da sehr, beziehungsweise wir haben einfach eine deckungsgleiche Position da.
Also Schwarz-Gelb ist sozusagen eher für eine Liberalisierung, also für Werbung und sozusagen der Markt wird schon alles regeln, also so ein bisschen, wie man es auch erwartet hätte.
Ich würde es vielleicht nicht ganz pauschal so sehen, weil wenn man eben mit den Leuten spricht, dann gibt es sicherlich dann auch nochmal andere Positionen dazu, aber
Okay. Tendenz. Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Genau, lassen wir mal einen Ausblick nach vorne werfen. Angenommen, wir treffen uns in 5 Jahren wieder hier und genau, wo würdest du sagen, okay, oder was erwartest du, wo Deutschland da stehen wird zum Thema Sportwettenwerbung? Und was wäre für dich so ein Idealszenario, über das wir uns in 5 Jahren unterhalten?
Ich würde mir wünschen, dass Deutschland über den Tellerrand geguckt hat und eben schaut, was der Zahn der Zeit in anderen europäischen Ländern im Moment macht. Und ja, zum Beispiel, wir erleben jetzt ja demnächst die Europameisterschaft hier in Deutschland zum ersten Mal mit einem Sportwettanbieter, mit Betano.
Als Hauptsponsor,
als, oder? Als Sponsor mit dabei, die sicherlich eine Sichtbarkeit bekommen werden. Frage ich mich natürlich auch, wie das dann in Spanien und Italien sein wird, wenn da eigentlich Sportwettenwerbung, aber ne, andere Diskussion. Was wünsche ich mir? Dass es gesellschaftlich ein viel größeres Bewusstsein dafür gibt und dass es, also ich habe ganz häufig im Stadion die Diskussion, jetzt wollen sie die Sportwette verbieten, als nächstes wollen sie uns auch noch das Bier verbieten und so weiter. Nein, klar, weil natürlich auch Alkoholkonsum ein Thema ist im Stadion, seien wir ehrlich. Aber es ist tatsächlich ein anderes Thema. Es ist ein anderes Thema. Und an den Sportwetten verdienen einige wenige sehr an dem Leid der Menschen, die eine Suchtthematik entwickeln oder da einfach in eine schwierige Spirale geraten. Und dass dafür eine höhere Sensibilisierung da ist, dass wir, und das kann ich allen, die jetzt zuhören, einfach sagen, passt auf euch auf, passt auf euer Umfeld auf und seid aufmerksam. Und klar mag es sein, dass die ein oder andere Fanszene es irgendwie feiert, auf den Parkplatz zu fahren beim Auswärtsspiel und dann geht der Bus auf und dann rennen sie alle zum Spielo. Wenn man da sieht, okay, die machen das alle 2 Wochen irgendwie und haben sich da ihr Geld auf die Seite gelegt und haben da irgendwie kurz Spaß dran. Aber wenn da jemand jeden Tag irgendwie in die Spielo geht und ne, Leute nach Geld fragt und so weiter, dann seid einfach wachsam, passt auf euch auf.
Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Der Appell an uns alle Fans und an unsere Vereine, da wachsam und sensibilisiert zu sein. Ich habe noch persönlich einen Dank, und zwar an den langjährigen Waldhof-Fan Norbert, der uns auf die Idee gebracht hat, so eine Sendung zu machen, weil er selbst viele Menschen kennt mit Spielsucht und da sensibilisiert ist. Also vielen Dank. Und aber wir wollen uns jetzt natürlich erstmal bei dir bedanken, Markus. Es war sehr informativ. Wir haben viel dazu gelernt zu diesem Thema. Und wir hoffen, dass der Wunsch, dass es in 5 Jahren einige positive Veränderungen gibt, eintreten wird. Also vielen Dank, Markus, dass du gekommen bist.
Genau, vielleicht noch ganz kurz. Der SV Waldhof spielt am 30.04. am Samstag in Dortmund. 30. März natürlich, das ist ein Samstag in Dortmund 2, ich glaube im Stadion Roter Erde, ganz genau, altehrwürdiges Stadion, kommt da alle mit, ich meine zur Zeit hat man ja wieder ein bisschen Hoffnung, genau, also der Appell, wie gesagt, packt eure Busse voll und Autos und fahrt nach Dortmund. Also dann auch von mir, Markus, vielen, vielen Dank und heute am Mikrofon war der Nennert, der Ralf.
Und der Paul.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht, denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld, damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt, weil teure Businesslogen eure Kunden besser werden. Nein, 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 so geht das nicht weiter, Stadion verboten, wohin das auch geht.
Die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
In guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zu dir. Denn andere unsere Längsheiten wird jeder applaudieren. Wir bringen euch die Stimmung, die Freude und das Geld und den Erdbeben zeigt, was er davon hält. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Heute bei deiner Fußball erklärten wir den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Tabei dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand.
Ist diese Radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.